Amen.
Amen. Danke. Guten Morgen. Heute ist Pfingsten, der Freddy hat schon gesagt. Wir sind schon quasi darauf eingestellt. Der Text, den wir heute so von der Reihenfolge her im Epheserbrief miteinander anschauen, da geht es auch um den Heiligen Geist. Also insofern passt er sehr gut zu Pfingsten, obwohl nicht jetzt der Heilige Geist so in allen seinen Wirkungsbereichen angeschaut wird, sondern mit einer ganz speziellen Aufgabe. Das werden wir jetzt in der Predigt uns gemeinsam anschauen. Und bevor ich anfange, euch den Text auszulegen, möchte ich euch gerne die Stelle vorlesen. Und dazu würde ich euch bitten, dass ihr aufsteht, während wir Gottes Wort hören. Außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausgeführt hat, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Herr Jesus, du hast uns den Text heute gegeben, dass wir ihn anschauen, dass wir gestärkt werden. Du hast uns den Heiligen Geist gegeben, der das Siegel ist, das Versprechen ist, dass du uns erlöst. Und Herr Jesus, ich möchte bitten, wenn wir jetzt gemeinsam auf dein Wort hören, dass du redest, Herr. Gib uns Herzen, die zuhören, die bereit sind, dich wirken zu lassen. Und Herr Jesus, ich möchte bitten, dass du durch dein Wort jetzt sprichst und dass es dir zur Ehre ist, Herr. Amen. Bitte setzt euch wieder. Okay. Also die Stelle, die ich euch vorgelesen habe, da ist nur der zweite Teil, der eigentliche Text heute. Aber ich wollte sie euch im Kontext vorlesen, damit ihr ein bisschen den Zusammenhang habt. Wir haben ja jetzt schon in den letzten paar Wochen uns mit dem Epheserbrief beschäftigt. Und da sind unterschiedliche Themen bis jetzt beleuchtet worden. Und ich möchte es jetzt so im Schnelldurchgang euch nochmal vorlesen. Und zwar, ein Schwerpunkt war, Gott hat uns nach seinem Plan erwählt. Das war die Predigt, die der Bernhard gehalten hat. Und er hat uns begnadigt. In Christus hat er uns vergeben und uns seinen Plan entsprechend zu Erben gemacht. Das war das, was der Roland letzte Woche gepredigt hat, damit wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Also dieser breite Überblick, den wollt ihr euch am Anfang hinstellen, dass ihr die Predigt einordnen könnt. Und den unteren Satz, über den hat der Mauritz gepredigt, damit wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Also das heißt, alles, was Gott tut, soll zu seinem Ruhm dienen. Und das ist mir ganz wichtig, dass ihr das heute vor Augen habt, wenn wir gemeinsam den Text anschauen. In dem Text geht zuerst einmal um die gute Nachricht. Der Begriff ist bekannt. Gute Nachricht ist die Übersetzung für ein sehr bekanntes Wort. Wer weiß, für was das die Übersetzung ist? Genau, Evangelium. Danke. Also es geht um das Evangelium. Das heißt, ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Jetzt ist die Frage, was ist das Gute an der guten Nachricht? Wenn ihr das jemand erzählen würdet, was würdet ihr ihm sagen? Was ist das, was so gut dran ist? Vielleicht müssen wir dazu verstehen, was eigentlich die schlechte Nachricht ist, auf die die gute Nachricht die gute Nachricht ist. Und mit dem möchte ich anfangen. Und zwar, die schlechte Nachricht ist, wir werden eines Tages vor einem heiligen Gott stehen. Wenn wir sterben, stehen wir vor ihm und dann werden wir ihn sehen und dann werden wir sehen, wer er ist und wir werden sehen, wer wir sind. Und das ist deswegen eine schlechte Nachricht, weil wir, so wie wir von uns aus zu ihm kommen, vor ihm nicht bestehen können. So, jetzt brauchen wir gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass wenn ich vor Gott stehe, wie ich bin, dass ich entweder auf meine eigene Gerechtigkeit hoffen muss oder dass ich jemand habe, auf dessen Gerechtigkeit ich hoffen kann. Jemand, der so rein und so heilig ist, wie es Gott sich erwartet. Und wenn ich vor ihm stehe, dass ich sagen kann, schau, er ist so rein und so heilig, wie du es dir erwartest. Und die gute Nachricht ist, dass es so jemanden gibt. Jesus hat sein Leben, als er auf der Erde war, in absolutem Gehorsam Gott dem Vater gegenüber gelebt. Es steht im Johannesbrief, dass er nur das tut, was er sieht, was der Vater tut. Das heißt, Jesus hat sein ganzes Leben so gelebt, wie es Gott, der Vater, erwartet. Und Jesus ist bereit, sein perfektes Leben, das er gelebt hat, mir anzubieten, dass wenn ich vor dem heiligen Gott stehe, dass ich sagen kann, Jesus hat für mich das perfekte Leben im Gehorsam, heilig in deinen Augen gelebt. Und damit er mir sein heiliges Leben schenken kann, muss er mir meine Sünden wegnehmen. Und dass er das tut, das ist die gute Nachricht. Wir stehen nicht allein, hilflos vor dem heiligen Gott, vor dem wir nicht bestehen können, sondern da ist Jesus, der uns sein Leben als Tausch anbietet. Und das Einzige, was wir machen müssen, ist, diesen Tausch anzunehmen. Das ist die gute Nachricht. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben, damit er euch sein Siegel aufdrückt, die Bestätigung dafür, dass ihr auch jetzt sein Eigentum seid. Also wenn wir diese Botschaft im Glauben annehmen, dann drückt Gott uns sein Siegel auf. Jetzt ist die Frage, was hat mit diesem Siegel auf sich? Was bedeutet der Siegel? Und ein Siegel in der Bibel hat mehrere Bedeutungen, je nach Kontext. Und zwar einmal ist es diese Bedeutung der Sicherheit. Dann in einem anderen Kontext geht es um ein Echtheitszertifikat. Also der Siegel bestätigt, das ist echt. Und das Dritte ist so ein Eigentumsnachweis. Also ich bestätige mit dem Siegel, das gehört mir. Je nachdem, welchen Siegelaspekt man da jetzt sieht, es sind alles gute gute Botschaften für uns. Und zwar, wenn das der Sicherheitsaspekt ist, dann heißt es, dass der Heilige Geist unseren Glauben versiegelt. Er hält ihn. Das ist wie so als Jesus im Grab war, ist das Grab versiegelt worden mit diesem Stein. Das ist zwar gebrochen worden, aber das war die Bedeutung. Das hätte sicher sein sollen. Ja, und wenn der Heilige Geist unseren Glauben versiegelt, dann hält er unseren Glauben. Das Echtheitszertifikat, wenn Menschen uns anschauen und der Heilige Geist uns als Siegel gegeben ist, dann ist es das Zeichen, dass er in unserem Leben am Wirken ist. Und er ist Gottes Realität in unserem Leben. Und der dritte Punkt, wenn es ein Eigentumsnachweis ist, dann sagt der Heilige Geist ganz deutlich, der Mensch gehört mir. Da hat der Feind seine Finger davon zu lassen. Und das sind die drei Aspekte, die in diesem Siegel mitschwingen. Und ich weiß nicht, welchen dieser drei Aspekte, welcher für euch heute der ist, der euch am meisten berührt. Aber egal welcher es ist, es zeigt immer Gottes Handeln und sein Halten und mein Geborgensein. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Der Begriff, der da jetzt im Zentrum steht, ist diese Anzahlung. Was bedeutet diese Anzahlung? Früher, wenn man einen Vertrag gemacht hat, hat der entweder einer oder beide Vertragspartner haben eine gewisse Anzahlung geleistet als Versprechen, dass mehr kommen wird. Und wenn wir da lesen, dass der Heilige Geist eine Anzahlung ist, dann ist es sozusagen das Versprechen, das der Heilige Geist, das Gott uns gibt. Schaut, ich gebe euch den Heiligen Geist. Das ist mein Versprechen an euch, dass ihr das ganze himmlische Erbe erben werdet. Und mit dem Heiligen Geist als Siegel trage ich euch da durch. Und damit verspricht uns Gott die vollständige Erlösung, wenn wir sein Eigentum sind. Für die, die sein Eigentum sind, ist das eine gute Nachricht. Die Frage ist, wie werden wir sein Eigentum? Bin ich überhaupt versiegelt? Woher weiß ich das? Und dann die Frage, die vielleicht ganz viele beschäftigt, wenn ich versiegelt bin, bleibe ich versiegelt? Ist das Siegel ein gültiges Siegel? Ist das ein Siegel, das abblättern kann und irgendwann einmal weg ist? Was sagt da die Bibel dazu? Wie werden wir sein Eigentum? Die meisten Verse, die ich jetzt mit euch lese, sind Verse, die wir schon angeschaut haben in den letzten Wochen. Da steht, Gott hat uns dazu bestimmt. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan und so hat er es beschlossen. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hat uns von Anfang an dazu bestimmt. Also Paulus ist da sehr deutlich. Wie werden wir sein Eigentum? Er hat uns dazu bestimmt. Das ist jetzt ein bisschen ein Vorausblick, Kapitel 2, die ersten zwei Verse. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Also unser Zustand aus Gottes Sicht ist, wir waren in seinen Augen geistlich tot. Das heißt, zuerst, von der Chronologie her, zuerst hat er uns dazu bestimmt, seine Kinder zu sein. Dann hat er uns lebendig gemacht. Vers 7, durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Das heißt, er hat sein Blut gegeben, damit er uns erlösen kann. Und er hat uns vergeben. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Und dann geht es darum, zu hören und zu glauben. Das ist das, was wir vorher gehört haben, die gute Botschaft zu hören und sie zu glauben. Und als letzten Punkt, durch den Heiligen Geist sind wir versiegelt. Auf das bin ich vorher auch schon eingegangen. Das heißt, die Punkte, wie wir sein Eigentum werden, ist ganz klar, wenn man sich das anschaut, ich habe es ein bisschen angefärbelt. Eigentlich sollte der sechste Punkt auch irgendwie gelb werden. Mag er nicht. Das Gelbe sind alles die Schritte, die Gott gegangen ist, die Jesus am Kreuz für uns gemacht hat. Und der Heilige Geist hat uns versiegelt. Das heißt, in diesem ganzen Plan ist unser Beitrag zu hören und zu glauben. Jetzt ist die Frage, bin ich versiegelt? Da möchte ich euch von mir was erzählen. Und zwar, also meine Eltern, die sind gläubig, seitdem ich mich zurückerinnern kann. Und ich weiß, das habe ich so ganz, ganz dunkel noch in Erinnerung, als ich circa 3 Jahre alt war, habe ich irgendwie, ich kann mich an das Gebet nicht mehr erinnern, ich habe nur ganz trüb im Kopf, da habe ich Jesus gebeten, dass er in mein Leben kommt. Das war so viel, an viele andere Sachen, als ich 3 Jahre war, kann ich mich nicht erinnern, aber das hat sich irgendwie so in meinem Hinterkopf irgendwie eingebrannt. Und ich weiß nicht, was ich damals verstanden habe von Gott. Ich weiß auch nicht, wie sehr ich das überhaupt hätte verstehen können. Vielleicht war da einfach so dieser Gedanke, wenn die Eltern sagen, dass das gut ist, dann möchte ich das machen. Oder vielleicht habe ich auch mehr verstanden. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mit einem sehr kindlichen, naiven Zugang habe ich damals mein Leben irgendwie Jesus gegeben. Und das war auch für mich in meinem Wachstum mit dem Herrn, war das immer wieder so ein Ankerpunkt, auf den ich zurückschauen habe können, obwohl ich, glaube ich, nie mich wirklich daran habe erinnern können, wie das damals genau war. Aber zumindest habe ich gewusst, diesen Moment hat es gegeben. Und dann, als ich älter geworden bin und so in die Teenagerzeit gekommen bin, da habe ich angefangen, mich mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Bin ich Gottes Kind? Also, dass ich Gottes Kind sein wollte, das war immer so, aber bin ich's? Und ich habe gedacht, okay, ich habe als Kind mein Leben Jesus übergeben, ich bin sicher Gottes Kind. Und dann war es immer wieder so, dass wenn ich von der Schule heimgekommen bin und die Eltern waren nicht da, haben wir gedacht, jetzt ist Jesus gekommen und hat die Eltern mitgenommen und alle sind bei ihm im Himmel. Und habe ich angefangen, zuerst den Papa anrufen in der Arbeit, der hat dann nicht abgehoben. Der Puls ist gestiegen, dann habe ich angefangen, irgendwelche Leute aus der Gemeinde anzurufen mit irgendwelchen fadenscheinigen Argumenten, nur weil ich von denen ich glaubt habe, dass sie sicher, also wenn Jesus kommt, dass er sie sicher auch mitnehmen würde. Und irgendwie war ich dann ganz beruhigt, wenn ich dann irgendjemand von denen erreicht habe. Das heißt, ich wollte ganz stark bei Gott sein und ich war mir nie so richtig sicher, ob ich das bin. Ob ich seinen Siegel habe, obwohl ich das damals noch nicht so hätte ausdrücken können. Wenn ich jetzt aber dann zurückschaue, glaube ich, dass in dieser ganzen Zeit Jesus in mir am Arbeiten war. Und die Frage ist, wie kommt es jetzt zu dem, dass ich mir sicher sein kann, ob ich versiegelt bin? Und da gibt es zwei Versabschnitte, die mir in diese Richtung mir einen Hinweis geben. Ich lese euch vor. Der eine steht im Römer, da steht, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt, man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Darum heißt es in der Schrift, jeder, der ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Da sind so zwei Schwerpunkte in diesem Vers drin. Das eine ist, und ich glaube, dass das das Resultat ist, obwohl es zuerst steht, das eine ist, wenn wir glauben, dann ist eine Auswirkung von dem, also dass wir mit dem Herzen glauben, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Und das ist jetzt nicht einmal so ganz was Leichtes zu glauben. Ich meine, für die meisten von uns wahrscheinlich recht normal, weil wir eigentlich sehr viel davon hören. Aber das zu glauben, ist wirklich viel zu glauben, würde ich mal sagen, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Und der zweite Aspekt, der sich zeigen sollte in einem Glaubensleben, dass man mit dem Mund bekennt. Und dann aber schreibt der Paulus, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also das ist so ein Miteinander, merkt ihr das? Auf der einen Seite sind wir ganz abhängig vom Herrn, wenn wir seinen Namen anrufen, werden wir gerettet. Und das ist das, was ausreicht, aber es zeigt sich in dem, wie unser Leben ausschaut, dass wir mit dem Mund bekennen und mit dem Herzen glauben. Das ist der eine Vers und der andere steht in Galater. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das heißt, ein Leben, das vom Heiligen Geist verändert wird, das sollte Wachstum in diesen Bereichen zeigen. Und ich hätte euch gerne eine Grafik gezeigt, ich zeige sie euch jetzt mit meinen Händen. Angenommen, es gibt jemand, ja, der zum Beispiel extrem friedlich ist, so auf dem Level, ja, also großes Level an Frieden. Und dann gibt es jemand, und so ist er einfach von seinem Naturell her, ja, sehr friedliebender Mensch. Und dann gibt es jemand, der Jesus neu kennenlernt und in dem der Heilige Geist anfängt zu arbeiten und der startet friedenstechnisch da unten, ja, dann kann sein, dass in seinem ganzen Leben er nie zu dem Level hinkommt. Aber man sieht, dass der Heilige Geist in ihm wirkt und er friedlicher wird. Und ich glaube, das ist das, es geht nicht um eine absolute Leistung, die wir bringen müssen. Die absolute Leistung hat Jesus am Kreuz für uns gebracht. Aber es geht darum, dass man in unserem Leben sieht, dass Jesus wirkt, dass der Heilige Geist wirkt und dass es zu einer Veränderung in diesen Punkten kommt. Und wenn ich jetzt zurückschaue auf mein Leben, dann gibt es da viele Baustellen in den Bereichen, aber ich denke, dass in vielen dieser Bereiche mich Gott schon verändert hat. Und das ist für mich ein Hinweis drauf und ein Zeichen und etwas, wo ich mir auch ganz fest dran festhalte, dass ich Gottes Kind bin und versiegelt bin. Und jetzt habe ich mir gedacht, was kann noch so ein Hinweis sein? Und zwar, wenn ihr jetzt so rumgehen würdet mit dem Mikrofon und euch fragen würdet, vertraut ihr in dem Moment, dass Christus euch erlöst hat? Ist es das, wo euer Vertrauen dranhängt? Oder ist es, dass ihr bei dem Bild am Anfang irgendwo noch stehen geblieben seid und euch denkt, na, wenn ich vor Gott stehe, also ich kann ihm schon einiges jetzt an an guten Sachen aufzählen? Also vertraue ich auf Christus oder vertraue ich auf mich? Gibt es Hinweise, dass der Heilige Geist in meinem Leben erneuernd arbeitet? Also was ich vorher beschrieben habe, sieht man, dass sich da was verändert? Sehen das auch die anderen oder sieht es nur ich? Ich hoffe, das sehen die anderen auch. Und so über die Jahre, sieh da Wachstum. Ich denke, das sind Fragen, die ihr euch selber stellen könnt. Warum ich das erzähle, ist, weil ich mir denke, unser Gefühl, das kann trügerisch sein. Deswegen habe ich zuerst die Geschichte erzählt von mir, weil ich habe dauernd Angst gehabt, dass ich nicht gerettet bin. Ich weiß nicht, ob unser Gefühl das Einzige ist, auf das wir uns da verlassen können, sondern unser Gefühl, das uns auch der Heilige Geist schenkt, das muss sich auch bestätigt wiederfinden in unserem Leben. Bleibe ich versiegelt. Da weiß ich, dass es zu dem Thema ganz unterschiedliche Ansichten gibt. Ja. Ich sage euch, warum ich 100% felsenfest davon überzeugt bin, dass wenn uns der Heilige Geist versiegelt hat, dass wir dann versiegelt sind. Und zwar, weil das einerseits aus meiner Sicht ganz deutlich im Epheserbrief steht. Kannst du mal vielleicht auf die zweite Folie nochmal gehen, weil ich glaube, das ist jetzt zu viel, wenn ich da durchklicksel. Danke. Und zwar, die andere zweite, also die dritte. Danke. Und zwar steht da, der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Also wir kriegen durch den Heiligen Geist, der Heilige Geist ist für uns der erste Teil von dem, was wir erben werden. Und dann steht weiter, Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Jetzt bitte wieder zurück. Also das heißt, Gott gibt dort das Versprechen, wenn er uns den Heiligen Geist gegeben hat, ist der Heilige Geist dieses Versprechen der vollständigen Erlösung. Und das steht meiner Meinung nach so klar da, dass ich mir schwer tue, das nicht so sehen zu können. Und jetzt zeige ich euch da diese Liste. Ich habe euch vorher so vom Epheser gezeigt, diese Schritte, wo die meisten gelb waren, das heißt, die meisten ist Gott für uns gegangen. Und jetzt, wenn man in irgendeinem theologischen Buch nachschaut, dann findet man da ein paar mehr Punkte, auf die jetzt der Epheser-Text nicht eingeht. Ich werde es euch vorlesen. Und zwar die Reihenfolge der Erlösung. Zuerst, das hat man schon, die Erwählung, dann der Ruf des Evangeliums. Das hat man auch schon gehabt, dass wir hören die gute Nachricht, das ist der Ruf des Evangeliums. Dann die Erneuerung, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Du musst von Neuem geboren werden, sagt Jesus. Also das ist dann das, was da passiert. Dann kommt die Bekehrung, das ist, wo ich glaube und wo ich bereue, sozusagen. Die Rechtfertigung, das ist das, dass Gott uns aus dem Zustand, den ich am Anfang beschrieben habe, wo wir sündig vor ihm stehen, rausnimmt und er rechtfertigt uns durch Jesus. Dann kommt zur Adoption, das ist, wenn wir in die Familie Gottes rein adoptiert werden. Wir sind seine Kinder dann. Dann kommt zur Heiligung, das ist das, was wir so im ganzen Leben dann leben, wo wir die Verse, die ich euch vorher gesagt habe, wo wir immer mehr wachsen durch das, dass uns der Herr verändert, der Heilige Geist. Dann dieses in ihm bleiben, das heißt, ein Zeichen davon, dass wir versiegelt sind, ist auch, dass wir bis zu unserem letzten Atemzug an ihm dranbleiben. Bleiben wir nicht bis zu unserem letzten Atemzug an ihm dran, waren wir nicht versiegelt. Dann sterben wir gehen zum Herrn und dann verherrlicht er uns, indem wir unseren neuen Körper kriegen. Das ist so quasi der geistliche Lebenslauf. Was macht da der Herr? Das Gelbe. Er erwählt uns, er ruft uns, er erneuert uns, er rechtfertigt uns, er adoptiert uns. Das Grüne, das in ihm bleiben, wenn er uns versiegelt, macht es ja eigentlich auch er. Der Tod und die Verherrlichung. Was passiert während der Bekehrung? Während der Bekehrung passiert dieser orange Strich, also von 2 bis 6:30, sage ich mal. Und zwar, das passiert alles irgendwie so gleichzeitig. Und dann, da beginnt die Heiligung und wir wachsen in der Heiligung. Das ist sehr ähnlich wie da diese kurze Liste, die wir uns vorher aus dem Epheser abgeleitet haben. Warum zeige ich euch diese Liste? Diese Liste ist für mich, wenn man sieht, was Gott alles macht, er erneuert uns, er ruft uns, er hat uns auserwählt, all diese Punkte, und dann lässt er uns los? Das glaube ich nicht. Ich glaube es nicht aufgrund der Verse und ich glaube es auch nicht aufgrund dieser ganzen Taten, die Gott da tut, wenn er uns errettet. Und es gibt noch 2 weitere Verse, die ganz stark zeigen, wie Gottes Plan mit uns ist. Und zwar Römer 8, Vers 30. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Das heißt, Gott beginnt mit dem Rufen und führt uns durch, bis wir Anteil an seiner Herrlichkeit haben. Und im Johannes steht, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Und da merke ich, dass da manchmal bei mir wirklich so eine Mischung aus Not und Ärger entsteht, wenn ich dann höre, wie Leute sagen, niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen, nur ich selbst. Weil das steht da nicht. Da steht, mein Vater hat sie mir gegeben, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Das heißt, wenn ich mich selber aus seiner Hand reißen kann, würde das bedeuten, dass ich größer bin als er. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Aber wir stehen jetzt vor einem kleinen Dilemma. Und zwar, wir sehen jetzt und merken, es gibt Leute, unsere Freunde teilweise, vielleicht welche, von denen wir nur hören, wo wir das Gefühl haben, die leben mit Gott, die gehen den Weg, die bringen sich ein, die haben eine Liebe, man hat den Eindruck, da passiert Veränderung. Und dann steht im 1. Johannes, diese Christusfeinde nahmen zwar früher an unseren Zusammenkünften teil, aber sie gehörten nicht wirklich zu uns. Hätten sie zu uns gehört, dann wären sie bei uns geblieben. Doch sie haben sich von uns getrennt und dadurch wurde deutlich, dass letztlich keiner von ihnen zu uns gehört. Also dieses Trennen hat gezeigt, dass es gar nicht so war, dass sie ursprünglich zur Familie dazugehört haben. Und ein zweiter in Matthäus 7, 21 bis 23, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Was sagt der Herr? Er sagt zu ihnen, nicht, ich habe euch gekannt und dann habe ich euch vergessen oder so irgendwas, sondern er sagt, er hat euch nie gekannt. Wenn es diese Beziehung geben hätte zuerst, dann könnt ihr nicht sagen, ich habe euch nie gekannt. Deswegen, denke ich, dass die Bibel da sehr deutlich ist, dass er uns versiegelt und uns festhält und uns durchträgt. Es gibt noch viel, viel mehr Verse. Und dass es aber auch die Möglichkeit gibt, dass es Menschen gibt, die diese Beziehung und diese Erneuerung und diese Berufung nicht gehabt haben. Was aber auch nicht bedeutet, dass jetzt Leute, die vielleicht schon seit einiger Zeit nicht mehr bei uns in der Gemeinde sind, dass die in diesem Zustand sind. Sondern da gibt es auch, also das da soll nicht dazu dienen, andere zu beurteilen, sondern das soll dazu dienen, dass ich auch für mich selber weiß, wenn der Herr mich versiegelt hat, dann bin ich sein Kind. Und dann trägt er mich durch. Und dann liegt, dann gibt er mir das Versprechen, dass er mich durchträgt. Jetzt zu Pfingsten reden wir viel über den Heiligen Geist. Er ist, denke ich, von all unseren Feiertagen, die wir so haben, der unterbesetzteste, obwohl er ein ganz ein wichtiger ist. Wir feiern Ostern, wir feiern Weihnachten und das sind auch wichtige Feiertage. Pfingsten irgendwie ist manchmal ein bisschen schwer greifbar, weil der Heilige Geist auch ein bisschen schwer greifbar ist vielleicht. Aber so wie es der Fredi am Anfang gesagt hat, der Heilige Geist hat sich so wirkungsvoll gezeigt im Laufe der Kirchengeschichte. Und der Heilige Geist, der zeigt sich auch wirkungsvoll in unserem Leben. Der ist das Versprechen vom Vater, dass er uns durchträgt. Ich möchte beten. Jesus, du hast uns den Heiligen Geist versprochen, als du noch auf der Welt warst. Und du hast gesagt, es ist besser, wenn der Heilige Geist kommt. Und dann zu Pfingsten hast du dein Versprechen wahrgemacht. Und seitdem können die Christen sich auf den Heiligen Geist in ihrem Leben berufen und an dem festhalten. Und der Heilige Geist ist dieses Versprechen von dir, dass du uns durchtragen wirst und dass du uns zu dir heimholen wirst und dass du uns begleiten wirst. Und dass du hast uns den Siegel gegeben, der die Erinnerung für uns ist und auch die Erinnerung an den Feind ist, dass du uns trägst. Und Herr Jesus, vor der Wahrheit können wir nur stehen und staunen und dankbar sein. Und wenn wir dann eines Tages vor Gott stehen, dann können wir mit äußerster Dankbarkeit und Demut sagen, es ist nicht mein Leben, das zählt, sondern es ist das Leben, das Jesus für mich gelebt hat. Danke dafür. Amen.